Friedliche Revolution. Der Anfang vom Ende der DDR. Der Thementag bei Detektor FM.
Ich sag schönen guten Tag, Herr Knabe.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Wie weit sind wir denn mit der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit aus Ihrer Sicht?
Das ist wie mit dem berühmten Glas Wasser. Ist es halb voll oder ist es halb leer? Wir haben, was die Überlieferung anbetrifft, die Dokumente des SED-Staates, ja doch die meisten Unterlagen gesichert. Wir haben vieles davon inzwischen ausgewertet. Es gibt zahlreiche Bücher über die verschiedensten Bereiche des SED-Staates. Alles das, was früher im Geheimen stattfand, ist doch nach und nach erforscht worden. Das ist ein großer Fortschritt, auch im Vergleich vielleicht mit dem einen oder anderen ex-kommunistischen Staat. Wo es schon etwas weniger positiv aussieht, ist der Bereich der Bestrafung der Verantwortlichen für diese Diktatur. Dort wurden zwar sehr viele Ermittlungsverfahren, nämlich insgesamt 100.000, eingeleitet, aber am Ende kam doch nur eine Handvoll von Funktionären wirklich ins Gefängnis. Zum Beispiel hier aus der früheren zentralen Stasi-Haftanstalt in Berlin-Hohenschönhausen ist kein einziger der hier Beschäftigten jemals selber dann im Gefängnis gelandet für das, was er hier getan hat. Und das ist ein Bereich, wo man doch eher sagen muss, die Aufarbeitung ist gescheitert. Es gibt dann noch andere Bereiche, die hier auch immer eine wichtige Rolle spielen. Machen die alten Funktionäre einfach so weiter? Sitzen sie nach wie vor in ihren Ämtern oder hat es hier wirklich einen Austausch gegeben? Sind neue Leute, demokratisch gesonnene Leute in die Behörden oder auch in die Wirtschaft und in die Politik gegangen? Da ist die Bilanz etwas durchmischt. In den Parlamenten gibt es kaum belastete Funktionäre aus DDR-Zeiten. Wenn, dann kommen die aus den Reihen der Linkspartei, also einzelne ehemalige Stasi-Mitarbeiter, die dann im Parlament gelandet sind. In der Regierung Gott sei Dank nirgendwo. Dann kann man sagen, darunter in den Bereichen der öffentlichen Verwaltung ist es so ein Mix, sind doch eine ganze Reihe Leute da geblieben, andere sind entlassen worden. Also ein vielfältiges Bild.
Wie erklären Sie sich, dass das mit der Bestrafung nicht so konsequent durchgezogen wurde? Liegt das auch an den unterschiedlichen Rechtssystemen oder was ist Ihre Begründung dafür?
Ja, der Hauptpunkt ist eigentlich der, dass im Einigungsvertrag hier eine fatale Festlegung getroffen worden ist, als man darüber gesprochen hat, dass die DDR der Bundesrepublik beitritt, worüber sich viele Stasi-Leute zum Beispiel sehr gefreut haben, paradoxerweise, weil sie dann nämlich plötzlich unter dem Schutz des Grundgesetzes standen und der dort garantierten Freiheitsrechte, hat man vereinbart, dass, und das ist auch nur so in einer Fußnote gewissermaßen zu finden, also ziemlich versteckt in dem Vertrag zu finden, dass Taten in der DDR nur nach dem zur Tatzeit gültigen Recht der DDR bestraft werden darf. Und das bedeutet, dass sie eben einen SED-Funktionär nur dann ins Gefängnis werfen konnten, wenn er sich nach DDR-Recht strafbar gemacht hätte, was er natürlich nicht gemacht hat, sondern nach allgemeinen Menschenrechten und auch nach dem bundesdeutschen Strafrecht, wenn man zum Beispiel an der Grenze jemanden erschießt oder den Befehl dazu gibt, war das dann sehr, sehr schwer, überhaupt daraufhin dann ein Strafverfahren einzuleiten und vor allem eine Verurteilung zu bewirken.
Jetzt leiten Sie ja die Gedenkstätte Hohenschönhausen. Dort war mal die zentrale Untersuchungshaftanstalt der Stasi. Wie reagieren denn die Menschen heute im Jahr 2014, wenn sie durch ihre Einrichtung geführt werden?
Man stellt vor allem fest, wie viele Menschen keine oder nur noch eine rudimentäre Erinnerung an die DDR haben. Wir haben hier etwa 200.000 Schüler jedes Jahr, die hier hinkommen. Die wissen normalerweise gar nichts mehr. Das wäre so, wie wenn sie sie durch römische Ruinen führen, wobei man da vielleicht eine gewisse Allgemeinbildung hat und weiß, was die Römer waren. Das ist bei der DDR leider oftmals nicht der Fall, sodass man hier wirklich bei Null ansetzen muss. Auch andere Besuchergruppen, für die ist das doch alles ziemlich weit weg. Und dann stellt man aber fest, dass die Besucher das total interessant finden und die Schüler sich manchmal regelrecht beschweren, warum hat uns das eigentlich nie jemand erzählt in der Schule, was hier sich so zugetragen hat, weil das natürlich ganz existenzielle Konflikte sind, die man so im heutigen Leben kaum mehr kennt, dass man plötzlich von der Straße weg verhaftet wird und niemand weiß, wo man abgeblieben ist und dann in so eine Zelle gestoßen wird und dann monatelang verhört wird. Und diese ganze Rechtlosigkeit und überhaupt in einem Land so eingemauert zu sein, wie das in der DDR der Fall war. Manchmal, wenn ich hier durch Berlin gehe, fange ich selbst schon da zu zweifeln, ob das überhaupt stimmen konnte, dass man da eine Mauer mitten durch die Stadt gebaut hat. Aber wir wissen alle, es hat gestimmt, so absurd es heute klingt. Umso wichtiger ist es, hier Aufklärung zu betreiben, vor allem auch deshalb, um Wiederholungsversuche auszuschließen.
Sind denn Gedenkstätten aus Ihrer Sicht da ein gutes Mittel, um gerade auch junge Leute an dieses Thema ranzuführen?
Ich denke im Prinzip ja, also Orte, wo sich etwas wirklich zugetragen hat, wo man das auch noch spüren und bei uns sogar noch riechen kann. Der alte Geruch der DDR steckt hier noch in den Wänden und Fußböden. Das ist viel interessanter und auch packender als jedes Schulbuch oder jede Schulstunde. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie man das macht. Es gibt Gedenkstätten, da hat man den Eindruck, die richten sich eher an Universitätsprofessoren, wo man also sehr viel lesen muss, wo man viele Dokumente gezeigt bekommt. Das ist für Jugendliche natürlich eher langweilig. Deswegen haben wir in Hohenschönhausen ja das Prinzip, dass wir die Schüler ganz überwiegend von früheren Gefangenen durch das Gefängnis führen lassen. Und das ist ein Erlebnis, das vergisst man nicht so schnell.
Jetzt wird ja vielen, die sich mit der Erinnerung an die DDR befassen, auch ein fast schon missionarischer Eifer vorgeworfen, auch gerne mal Ihnen. Muss man bei dem Thema vielleicht nach 25 Jahren auch ein bisschen Abkühlung reinbringen?
Also ich bin sehr dafür, die Dinge gelassen zu sehen, aber man sollte nicht aus den Augen verlieren, dass es hier um menschliche Schicksale ging. Und wenn mir dann Leute hier ins Büro reinschneiden, die mir ihre Geschichte erzählen, dann bin ich doch immer wieder auch schockiert und merke, dass das kaum jemand weiß und dass sich auch niemand richtig kümmert. Und das, was ihnen widerfahren ist, das wird auch eigentlich in der Gesellschaft doch nicht gewürdigt. Also wenn ich dann höre, neulich kam jemand zu mir, der erzählte mir, er wurde verhaftet, weil er Antiquitäten gesammelt hatte und die wollte die DDR in den Westen verkaufen und dann haben sie ihm Steuerhinterziehung vorgeworfen, weil diese Antiquitäten ja so und so viele 100.000 DDR-Mark wert seien und das hätte er nicht versteuert. Also solche, ja, wie soll ich sagen, so eine Willkür, die dazu geführt hat, dass ein ganzes Leben im Grunde zerbrochen worden ist. Der Mann war Handwerker, hatte ein solides Auskommen in der DDR und plötzlich saß er im Knast. Und von diesem Schock hat er sich bis heute nicht erholt. Und das sollte man nicht vergessen, sondern man sollte hier auch, finde ich, deutlich zeigen, auch das Mitgefühl. Und ich sage oft in diesem Zusammenhang, Diktaturen sollte man immer aus der Perspektive der Opfer betrachten und beurteilen, nicht aus der Perspektive der Mitläufer oder gar der Täter, die das Ganze am Laufen gehalten haben.
Sie haben mal gesagt, die Tragik der friedlichen Revolution sei es, dass es nicht gelungen ist, wenigstens im Nachhinein Gerechtigkeit herzustellen. Wie meinen Sie das?
Ja, das bezieht sich vor allem auf die Opfer. Also stellen Sie sich vor, Sie sind Opfer einer normalen Straftat. Sie werden auf der Straße zusammengeschlagen oder halb totgeschlagen. Was wünschen Sie sich dann? Dass A, der Täter hinter Schloss und Riegel kommt und B, dass Sie wieder gesund werden, geistig und physisch, dass sich jemand also um Ihr Wohlergehen kümmert und dass Sie auch diesen Schmerz, den Sie da erlitten haben, irgendwie entschädigt oder kompensiert bekommen. Und alles drei ist im Fall dieser ja viel, viel größeren Opfergruppe von Menschen, die in der DDR im Gefängnis gelandet sind oder deren Angehörige an der Grenze erschossen worden sind, nicht eingetreten. Die Verantwortlichen sind nicht bestraft worden. Die Gesundheit ist in vielen Fällen nicht wiederhergestellt worden. Es gibt auch viel zu wenig Betreuungseinrichtungen dafür. Und vor allem auch ist es nicht zu einer angemessenen Entschädigung gekommen, sondern viele Opfer stellen heute fest, dass sie schlechter dastehen finanziell, vor allem gilt das für Rentner, als diejenigen, die auf der anderen Seite standen und die sie zum Beispiel im Gefängnis in Bautzen bewacht haben. Da ist es eben so, 10 Jahre als Wärter in Bautzen bringen mehr Punkte in der Rentenkasse als 10 Jahre als Häftling dort. Und das ist eigentlich eine große Ungerechtigkeit, die auch, denke ich, in Zukunft uns noch auf den Schultern lasten wird.
Friedliche Revolution, der Thementag bei Detektor FM.